Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir in diese Woche startest. Und heute habe ich einen spannenden Gesprächspartner für dich mitgebracht. Und zwar Henrik Klages. Henrik Klages ist Managing Partner bei TNG Technology Consulting GmbH. Und ich fand es so super, als ich auf deren Webseite ging, der Claim, wir lösen harte IT-Probleme. Was meinen die damit? Es sind 917 Menschen, die dort vereinen sind. Auf der einen Seite Softwareentwicklung, auf der anderen Seite KI. Und auf der anderen Seite Cloud-Technologie. Und mit Henrik, den ich auf einer Veranstaltung live erleben konnte, und der hat dort einen Vortrag gehalten über LLMs und wie eben KI-Modelle funktionieren, hat das auch eindrücklich nochmal praktisch vorgestellt, wie die funktionieren. Und das fand ich so spannend und inspirierend, weil ich da das erste Mal diese technische Seite kennenlernen durfte, wie sie letzten Endes uns dann hoffentlich gute Ideen oder vielleicht auch manchmal nicht so gute Ideen liefern. Und da sprach ich ihn an und freue mich sehr, dass er Lust hatte und meiner Einladung in den Podcast gefolgt ist. Von dem her freue ich mich auf ein spannendes Gespräch über KI. Was ist überhaupt ein LLM? Wie funktioniert das eigentlich technisch? Was sind aktuell spannende Anwendungsfälle? Was brauchen wir vielleicht auch für Kompetenzen, um auch künftig up-to-date zu sein? Und was ist deine Einschätzung, wie es weitergeht in Sachen KI? Vielen Dank, dass du hier bist, und nun spannende Impulse für dich. Henrik, ich freue mich. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Guten Morgen.
Ja, grüß dich, mein Lieber. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich hatte es schon in der Anmoderation kurz gesagt, ich habe dich auf einer Veranstaltung erleben dürfen, wie du begeistert über LLMs gesprochen hast. Und dann war es mein großes Ziel, den Menschen würde ich gerne in meinem Podcast haben. Jetzt freue ich mich, dass es soweit ist.
Ja, vielen Dank. Du, an sich gibt es natürlich eine ganze Menge von Leuten, die gut über LLMs reden können. Und die LLMs können inzwischen selber gut über sich reden, denn die werden ja immer klüger, unsere großen Sprachmodelle. Und zum Teil sitzt man staunend oder auch ängstlich davor.
Das stimmt. Gleichzeitig hat mich aber genauso fasziniert, als ich dann später gesehen habe, dass du eine Firma, über die wir gleich sprechen werden, mit 917 Menschen vereinst und somit nicht nur über LLMs sprichst, sondern letzten Endes auch tagtäglich hart daran arbeitest, entwickelst. Von dem her, lass uns vielleicht gleich mal da beginnen, an diesem Punkt, Henrik. Wenn wir TNG Technology Consulting uns anschauen, was macht ihr eigentlich?
Ja gut, also erstmal war es so, ich wollte andere Leute dabei haben, die gerne auch programmieren. Ich war Softwareentwickler und habe in den Spiegel geguckt und habe nur einen gesehen und habe gedacht, komm, dann holst du ein paar Leute dazu, macht Spaß, wird besser und überhaupt so. Und da wir alle schrecklich nerdy waren, ja, Physiker, Mathematiker, Informatiker, auch alle Manager, alle Eigentümer sind alle voll die Programmierer und so, heißt das Ganze inoffiziell The Nerd Group, ja. Und das ist ja witzig, weil es gibt auch Kunden, die sagen, I want the Nerd Group. Ja, und ob er das jetzt so auf Deutsch, Englisch oder Amerikanisch sagt, ist uns egal. Hauptsache, wir haben was Interessantes zu tun. Und das hat gut auch geklappt. Ich habe ein paar andere Leute abenteuerlustige, überzeugte mit anzumachen beim Start und die ganze Sache so entworfen. Und irgendwie sind wir nicht pleite gegangen. Das ist so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, wo es dann heißt, er war der Erbauer von Mietshäusern, von denen viele nicht eingestürzt sind. Ja? Also wir sind einfach immer noch da, obwohl wir ja eigentlich für Business keine Ahnung haben. Und machen es aber wahnsinnig gerne und einfach, ja, programmieren, bis der Art kommt. Dann habe ich natürlich gemerkt, dass die Maschinen immer klüger werden. Große Sprachmodelle, Programmiersprachen sind Sprachen, noch dazu sind super strukturiert. Ja, das heißt, da gibt es einen natürlichen Match und deswegen haben wir darauf auch gesetzt. Aber wir arbeiten in jetzt 10 Ländern, in Amerika so für Intel und Meta oder in Deutschland für, ja, wenn man so halt so Automobilunternehmen oder Telefonkonzerne. Also ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man Software von TNG benutzt. Tatsächlich ist es aber Auftragssoftware. Das heißt, die Kunden haben irgendein Problem, riesen Telco-System oder so und sagen, kann man es ein bisschen schneller machen, kann man es ein bisschen billiger machen, kann man es schneller und billiger machen, ja, und dann versuchen wir das hinzukriegen und das macht einfach richtig Spaß.
Großartig, ja, das merkt man dir auch an und das ist super, was daraus geworden ist, also beeindruckend.
Trotzdem Wirtschaftskrise, ne? Weil Achtung, ich meine, das muss ich deinem Publikum ja nicht sagen, liebe Zuhörer, Wirtschaftskrise, ihr habt es ein bisschen auch schon gemerkt, also wir sind zum Glück voll ausgelastet und wachsen jetzt ganz langsam. Das heißt, wir stellen jetzt vielleicht ein bisschen mehr Leute ein als kündigen. Das ist nicht normal für uns. Wir wachsen normalerweise immer. Mhm. Immer 10%, 15%, 20%. Und das ist eine harte Messung über die Realwirtschaft, weil wir ja extrem connected sind mit ganz vielen Firmen, die man so kennt. Zum Glück ist es so, dadurch, dass wir überall auf der Welt rumspringen, kann man halt auch in Norwegen mit irgendjemand reden. Ich meine, da gibt es zum Beispiel Leute, die benutzen Wasserkraft, und Wasserkraft in Norwegen ist halt echt billig. Das heißt, wenn du was Energieintensives herstellst, dann hast du jetzt echt einen Markt. Ja? Mhm. Oder man geht nach Amerika, wo man einen besseren Preispunkt hat als wie hier und wir trotzdem noch billiger sind als die Amerikaner. So, und das heißt, das funktioniert, aber also ganz einfach ist es dann auch nicht. Ne? Aber
ja, glaube ich.
Das weiß auch jeder Wirtschaftsweise in diesem Land, glaube ich.
Jetzt ist es so, dass du der Erste warst, der es geschafft hat, mir zu erklären, wie ein LLM funktioniert. Wir kennen ChatGPT, wahrscheinlich die allermeisten. Die Menschen aus dem Sparkassensektor haben ein eigenes Sprachmodell, das heißt jetzt der KI-Pilot, wo sie letztendlich Dinge suchen können und machen können. Also wir kennen das aus der Anwenderperspektive. Aber wie genau funktioniert es denn eigentlich, dass eben das, was ich eben frage, ich dann hoffentlich eine gute Antwort bekomme? Und vielleicht gibt es auch so ein paar Mythen über LLMs, die du gleich mit abräumen möchtest. Aber fangen wir mal an mit, wie funktioniert, dass ein LLM mir eine Antwort gibt auf das, was ich frage?
Ja, also natürlich kann man da von Hölzchen auf Stöckchen kommen oder vom Gigabyte aufs Bit und wieder rauf. Eine Sache, die vielleicht praktisch die wichtigste ist, die für das Funktionieren dieser Systeme so essentiell war, ist die Größe. Ja, size matters. Also als ich angefangen habe, IBM Research Division und sowas, da hat man sich über neuronale Netze immer lustig gemacht und hat gesagt, naja, ihr ruft dann die Götter der massiven Parallelisierung an und wenn die Götter euch antworten, dann funktioniert's. Haha, ja, stimmt. Ja, die Götter der massiven Parallelisierung, also der GPU-Grafikkarten, der Supercomputer, die haben geantwortet. Das heißt, es ist eine bisschen benüchternde Erkenntnis, die hat auch einen Namen in der Szene, die bittere Lektion. Also wenn du einfach echt viel Computerpower hast und rechnest lange auf diesem Problem rum, dann wird was Positives passieren. So, also das ist erstmal das eine Ding, ist die Größe macht's aus. Man kann dann auch komprimieren hinterher, aber das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt. Der nächste Punkt ist, ja, wo lässt du denn deine Systeme, deine Supercomputer drauf arbeiten? Ja, auf neuronalen Netzen, und die sind tatsächlich durchaus inspiriert an dem, wie biologische Gehirne gebaut sind. Und das hat eine ganz angenehme Nebeneigenschaft, nämlich, dass die menschliche Intuition, wie solche Dinger funktionieren könnten, öfter klappt als nicht. Ja, stell dir mal vor, du machst Quantenmechanik, sowas wie Unschärferelationen oder Bellsche Ungleichungen und so. Das ist wirklich echt kompliziert, nicht besonders anschaulich, und normaler würde man sagen, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Ja, du würdest sagen, Welle-Teilchen-Dualismus, echt, es ist eine Welle, aber es ist ein Teilchen und manchmal nicht und so, ja. So, das heißt, da mussten sich die Wissenschaftler ja erst eine Anschauung entwickeln, da die so, jeder weiß, wie ein Kind denkt, ja, oder hofft es zumindest, also mit dem Eis oder Stück Schokolade kommt man sehr weit, ja, oder mit Tierchen. Und viele von diesen Intuitionen, wie so ein Netz eigentlich funktionieren könnte, die sind wirklich auch bei dem Entwickeln der Algorithmen und auch bei dem Bedienen der Systeme nützlich. Das heißt, auch aus Anwendersicht ist so eine gewisse Anthropomorphisierung gar nicht so falsch. Ja, tatsächlich muss man natürlich sagen, das, was auf der anderen Seite inzwischen gebaut wurde durch die Großkonzerne, die diese Supercomputer haben, das sind sehr kontrollierte Systeme, die sind nicht zufällig so. Und das heißt, man hat es schon mit einem Konstrukt zu tun. Dieses Konstrukt frisst Text oder Bilder oder Audio, ursprünglich vor allen Dingen Text, und es stößt es auch aus, und es ist im Wesentlichen schon eine Art Blackbox, wo so ein künstliches Gehirn drinsteckt. Das ist erstaunlich simpel aufgebaut. Es besteht aus vielen Schichten, die miteinander reden. Und oft genug redet die erste mit der zweiten und die zweite mit der dritten und die dritte mit der vierten. Und dann macht man irgendwann nochmal eine Rekursion, also loopt das nochmal durch. Ja, oder ganz besonders wichtig, du sagst ihm, bevor er was Neues sagt, was er jetzt schon gesagt hat, einfach nochmal. Ja, du gibst ihm also immer den Kontext. Das heißt, meinetwegen die ersten 10 Sätze der Konversation, die wir haben, die kriegt es einfach nochmal mit. Einen guten Teil davon hat es auch noch gespeichert, und dann kann es auch ein bisschen leichter darauf kommen, was das nächste Wort ist. Womit wir bei einer der ganz interessanten Kritikpunkte und auch Eigenschaften der Systeme wären, sie sagen Wörter voraus und normalerweise das nächste. Und dann heißt es immer, das ist ja nur Statistik, das ist ja nur Next Word Prediction. Allerdings ist das echt eine sehr intelligente Sache, das nächste Wort vorhersagen zu können. Wenn du am Ende eines Romans vorhersagen kannst, das Wort nach dem Satz, der Mörder ist, ja, das ist eine große Intelligenzleistung. Oder wenn ich dir sage, wir machen hier nur Next Word, dann weißt du Prediction, und dieses Wort erscheint in deinem Kopf. Das heißt, das ist tatsächlich ein starkes Konzept. Es war etwas überraschend, aber es war eine der großen Durchbrüche. Man brauchte nicht viele, das ist übrigens interessant. Man nimmt aus den letzten 10, 15 Jahren vielleicht 5, 6 große Durchbrüche. Einer davon war das. Und man kommt einfach unendlich weit, wenn man unendlich viele Daten hat. Ne? Mhm. Also Blackbox, Schichten, Next Word Prediction, ich gebe eine Eingabe rein, zum Beispiel eine Frage, ich gebe eine trainiert zu trainierende Ausgabe auf der anderen Seite vor und sage, erzeuge mir das irgendwie. Ja, und dann versucht es eine Art Weg auszurechnen in seiner riesigen Blackbox, die am Anfang sehr zufällig ist, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Ausgabe entsteht, etwas höher ist. Und dann macht man das halt ein paar Milliarden Mal pro Sekunde oder sowas, ja. Oder je nachdem, wie komplex es ist. Also man macht ein paar Milliarden Operationen oder die großen Systeme machen, was weiß ich, 10 hoch 14 Operationen oder so pro Sekunde, müsste ich nochmal nachrechnen, aber es ist völlig außer Kontrolle. 10 hoch 9 pro GPU mal 10 hoch 5 GPUs, ja, sind 10 hoch 14 pro Sekunde. Mhm. Und das 3 Monate lang und kostet $50 Millionen. Und hinterher ist die Blackbox echt ganz schön klug geworden. Mhm. Tatsächlich gibt es auch noch andere Sachen. Es gibt auch Systeme, die lernen ohne Trainingsdaten, die lernen praktisch einfach nur durch selbst probieren, zum Beispiel die ganzen Spielsysteme, die Go spielen können und sowas oder Schach, die lernen einfach nur, sie spielen gegen sich selber, wissen, wann verloren ist, oh, König ist geschlagen, heißt verloren und das reicht dann, um das ganze Spiel zurückzurechnen. Mhm. Wenn man es milliardenfach macht. So, und überraschenderweise funktioniert das. Da ist eine hohe Magie dahinter, wie die Strukturen sind, die sich in diesen Blackboxes bilden. Die sind nämlich alles andere als zufällig. Ja, das heißt, wenn man mit den richtigen Werkzeugen da reinschaut, dann sieht man hochintelligente oder hochinteressante Strukturen. Es gibt auch ein neues Paper. Zum Teil ist es so, du trainierst das eine Gehirn, trainierst das andere Gehirn und die sind miteinander verwandt, weil das Wissen, was man in sie reingekippt hat, eine gewisse Struktur hat. Das ist so ein bisschen so, nehmen wir fliegen nach Alpha Centauri und du sagst den, hey, Satz des Pythagoras, dann sagt er wahrscheinlich, hey, Satz von Quarks, aber A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, ja, ja. Die Mathematik wäre wahrscheinlich weitgehend dieselbe, weil sie sich nicht so ändert oder auch die Physik. Und es scheint so zu sein, dass viele von den Repräsentationen oder Methoden, die die Maschinen lernen, sich universell aus dem gelernten Korpus ergeben. Toll und beängstigend.
Also was bei mir besonders hängen geblieben ist, zu sagen, okay, wir brauchen einfach Rechenpower. Das ist einfach letzten Endes GPUs, die letzten Endes dort die Rechenpower darlegen. Und ich habe auch damals in deinem Vortrag verstanden, weil ich mich immer gefragt habe, warum nicht CPUs? Irgendwie früher ich so, als ich noch damals einen eigenen Computer zusammengeschraubt habe, ging es ja immer um Prozessorleistung. Warum ist jetzt auf einmal die Grafikkarte? Ja. Auch das können wir gleich mal nochmal drüber vielleicht einen Satz verlieren. Finde ich spannend, auch für die Zuhörerinnen. Und dann haben wir so ein Schichtensystem, wo immer geguckt wird, wer weiß eigentlich die beste Antwort, was relativ auch effizient ist, das fand ich auch spannend, dass nicht immer jede Schicht gleichzeitig an ist, sondern so nacheinander immer geguckt wird, wer ist hier der Experte im Raum.
Sozusagen. Ja, das ist, sagen wir, das ist noch ein bisschen komplexer. Also normalerweise im klassischen dichten Netz, wo sozusagen in einer Schicht 1 alle mit Schicht 2 reden, in Schicht 2 reden alle mit Schicht 3, das ist wie in einer Arena, wo alle schreien. Ja, also oder vielleicht geht es vielleicht die Welle herum, aber da ist sehr viel Kommunikation und man kann solche Schichten auslassen, aber dann wird das Netz normalerweise ein bisschen kaputter. Mhm. Da fließt die Information durch und dann gerne auch nochmal. Das, was du gerade berichtet hast, ist eine Optimierung. Und zwar, wenn die Netze groß werden, naja, nehmen wir an, ich habe zum Beispiel 5000 so Neuronen in der einen Schicht, die mit 10.000 in der nächsten reden. Naja, 5000 mal 10.000 ist eine große Zahl an Kombinationen. Mhm. Und für jede dieser Zahlen hast du dann, oder für Kombinationen hast du eine Verbindung und du musst über diese Verbindung irgendwie ein Signal übertragen. Oh. So. Und was macht man? Optimieren. Und eine der Ideen war, man sagt, das ist ein bisschen große Schicht, die wäre es, wir hacken sie in kleine Stücke. Ja. Und das ist wunderbar anschaulich. Und zwar die Stücke, die nennt man ganz gerne so Experten. Achtung, das ist jetzt nicht ein Experte für Schach. Mhm. Sondern das ist ein Experte für ein Prozessieren auf der Schicht. Das heißt, das kann Schach verwandt sein, aber auf den anderen Schichten davor und danach existieren die auch noch. Ja, die ähnlich noch mitarbeiten. Aber trotzdem können die Dinger schon ganz schön viel. Manchmal sind sie auch hochspezialisiert. So, und die Idee ist also, divide et impera. Das ist der totale Knaller. Ja? Intuition, teile und herrsche, komm, wir machen das Ganze in kleine Module. Und dann gibt es zum Beispiel eine andere Intuition, die ist so ein bisschen so, naja, also so ein paar Standardsachen muss man eigentlich immer machen. Zum Beispiel, sagen wir mal, Sprachverarbeitung. Also du brauchst nicht einen Sprachexperten haben, den du ausschaltest, wenn du ein Sprachmodell hast. Der ist immer an. Also war eine der schönen, wunderbaren Ideen. Hey, komm, wir haben den geteilten Experten. Der ist immer an. Der darf immer mitreden. Ja, da müssen wir uns auch gar nicht Gedanken drüber machen. So, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Stammhirn, aber so ein bisschen so ein Backbone schon. Und dann hast du viele kleine daneben. Und übrigens hochinteressant ist, da, wie die Wissenschaft war, vor kurzem gab es das nicht. Dann hatten Leute 2 daneben oder 8. Das kann man sich aber vorstellen, wenn jetzt das ganze Wissen von so einem Ding, die ganze Komplexität durch 8 Experten durchströmen muss. Die sind nicht spezialisiert normalerweise. Ja? Das ganze Wissen der Welt lässt sich nicht nur auf 8 Teile aufteilen oder wenn es ja Redundanz drin. Aber wenn man jetzt sagt, wir nehmen nicht 8, sondern 256, dann kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass vielleicht eine höhere Lokalisierung da ist. Und das war der totale Knaller. Ja? Und am coolsten gemacht haben es die Chinesen, weil die gesagt haben, Sanktionen, wir haben nicht genug GPUs, wir müssen echt schnell rechnen und schummeln oder nicht schummeln, sondern super effizient sein, probieren wir es mal. Wir nehmen 256 Experten, die wir haben, aber wir reden immer nur mit 8. Und das heißt, 248 sind aus. Die 8 sind an und der eine geteilte. Das ist genial. Und die sind trotzdem super klug. Und da sieht man, dieses Teile und Herrscher hat dazu geführt, dass es praktisch so eine Art Informationsflusslandkarte gibt, die, wodurch die Schichten überall Wegweiser stehen. Also wenn du über das reden willst, da lang, da lang, da lang. Und das ist super geil. Es ist super schnell. Und du kannst dann auch andere Operationen machen, weil nicht immer alle mit allen reden. Du hast nicht die einen Wegweiser, der dir überall hinweist, der hat zwar recht, aber wie du ihn benutzen sollst, weißt du nicht, sondern die Information wird hochspezifisch geroutet. Und das nennt man eine Mischung von Experten. Und mit die besten Systeme heute sind diese Mischungen von Experten und die sind riesengroß und trotzdem schnell.
Und dann auch energieeffizient, oder? Geht es ja am Ende des Tages auch um Energie, die ich dann dadurch, weil nicht alle an sind, sozusagen einspare.
Genau, also das kann man wirklich sagen. Du kannst auch Ziffern, zum Beispiel so ein Riesenmodell wie das, wo wir jetzt eine Variante von gebaut haben, das hat 671 Milliarden Parameter, das ist echt viel. Naja, und benutzt werden, wenn einmal so ein Fluss durchgeht, werden vielleicht, was weiß ich, 37 Milliarden oder 40 Milliarden. Das heißt, es ist im Wesentlichen still. Und da kommt wieder die Intuition rein. Wahrscheinlich ist es im menschlichen Gehirn auch so. Das Kleinhirn, das sagt, bitte atme weiter oder so, das ist immer an. Ja, und wenn die Augen auf sind, ist wahrscheinlich auch der Teil, der an dem dicken Sehnerv drangehängt, ist dran. Aber vermutlich sind nicht alle Teile immer voll beschäftigt, sondern es gibt diese Magie der Aufmerksamkeit, die dazu führt, dass man mehr mit einem bestimmten Teil zumindest fokussiert denkt und die anderen gerade mal nicht müssen. Und das hat sich hier extrem wiederholen lassen. Es ist super effizient und auch sehr schön. Ja, weil du nicht sagst, okay, großer Ball von Matsch, irgendwie geht's, wissen auch nicht warum, sondern das ist ein Kunstwerk. Das ist ein Kunstwerk, wie dann die Informationen da durchfließen, wo sie besonders prozessiert werden, und wie es am Ende wieder zusammengesetzt wird zu einer teilweise äußerst witzigen oder eben jeweils sehr intelligenten Antwort.
Was würdest du denn sagen, was sind so Mythen, die dir immer wieder begegnen zu KI, die du einfach hier für einen für alle Mal vielleicht abräumen möchtest?
Ja, also den ersten Mythos, den habe ich schon präemptiv so ein bisschen beschossen, nämlich es ist ja nur die Vorhersage des nächsten Wortes. Als ob das nichts wäre. Also man kann sich so, man muss als Mensch ja immer so ein bisschen für sich selber framen, ist das jetzt ein Problem für mich? Gerade als Entscheider. Wie wichtig ist der Krieg? Wie wichtig sind die Zölle? Wie wichtig ist der Konflikt zwischen der EU und meinetwegen der Schweiz, wenn ich in die Schweiz exportiere? Whatever. Es gibt immer was man berücksichtigen muss. Man muss das irgendwie in eine kleine Box tun, eine Art Wichtigkeit oder Entscheidungsbedeutsamkeit daran tun und dann irgendwie entscheiden. So. Und der dringende Rat ist, mit diesem Spruch sich nicht abspeisen lassen und einfach denken, haha, die Systeme, die sind ja nur so ein bisschen so statistische Maschinen. Ja, also schon mal nicht ein bisschen, weil sie riesengroß sind, dann ist es nicht zufällig, weil sie unvorstellbar trainiert sind, auf dem ganzen Wissen der Welt, wenn es darauf ankommt, mehr oder weniger, manche auf praktisch allem, was je veröffentlicht wurde, ja, und die Leistungskraft ist einfach enorm. Also das ist vielleicht der wichtigste Mythos, man sollte sich nicht in Sicherheit wiegen, weil man ein rudimentäres Verständnis davon hat und unterschätzt, was die große Zahl ausmacht. Ein Beispiel, die Neuronen von Säugetieren, die sind jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich alle. Aber wenn man ein größeres Gehirn hat, dann kommt mehr raus. Es ist auch durchaus zum Beispiel so, wenn man Unternehmer ist und die Firma wird größer und die hat 10, 100 oder 1000 Leute, bei den 1000 Leuten gibt es emergente Effekte, die gab es vorher nicht. Zum Beispiel, dass man sich einfach nicht mehr unterschiedlich kennen kann. Es geht nicht. Und das führt zu interessanten Effekten. Die sind einfach da. Die können negativ sein oder positiv sein, aber zumindest sie kommen mit der Größe. Ja, anderes schönes Beispiel ist, Kolibri hat einen schnellen Herzschlag, Wal einen langsamen. Man kann einen Wal nicht herstellen mit einem 2-Tonnen-Herz, das 300 Mal pro Sekunde geht. Es geht nicht. Es gibt so Größeneffekte. Und auf die künstliche Intelligenz zählen diese Größeneffekte brutal ein. Ja, also das ist eigentlich das Wichtigste.
Wenn jetzt das, true.
Ja. Das zweite ist, dass man nicht denken soll, dass es eine lineare Entwicklung ist. Zum Beispiel nehmen wir an, Unternehmer, Inflationsrate nächstes Jahr. Ja gut, komm, 20% wird sie schon nicht sein. Ja, im Moment fallen die Preise. Also du kannst irgendeinen Korridor machen und dann machst du vielleicht noch eine Modellierung für US-Finanzbeben oder sowas. Mhm. Aber diesen Korridor aufzuspannen in linear, das ist nicht so schlecht. Und wenn man dann noch ein bisschen Gefühl hat für so Szenarioanalyse, du sagst, okay, dann sagen wir mal Szenario 1, Tarife werden zurückgenommen oder Trump Tariffs, also Zölle, absolut gültig. Aber das Dumme ist, hier hast du es mit einem ziemlich exponentiellen Wachstum zu tun, das außer noch dazu aus mehreren Quellen gespeist wird, also des Fortschritts. Und das ist halt schockierend. Und da kann man einem einfach ein einfaches Denkmuster geben. Und zwar, wenn jemand sagt, die KI kann das nicht, dann ist die normale Antwort noch nicht.
Mhm. Ja, also das wird ja wirklich spannend. Also da gibt's ja auch dann diverse Meinungen. Auf wo sitzen wir jetzt eigentlich auf der Kurve, letztendlich auf der exponentiellen? Und was würdest du sagen? Also was ist deine Einschätzung dahingehend? Wird KI irgendwann jedes Problem dieser Welt lösen können?
Naja, die Unlösbaren nicht.
Klar.
Das liegt in der Natur der Sache. Bei den Lösbaren wird es wirklich sehr, sehr eng. Also es gibt schon lange die sozusagen Theorie der Intelligenzexplosion, also wie sie sich entwickelt. Mhm. Und da gibt es die Unterscheidung zwischen dem Soft-Takeoff und dem Hard-Takeoff. Und der Hard-Takeoff ist letztendlich so eine Art unkontrollierter, ganz schneller Wildwuchs, wo die Systeme extrem schnell an Capabilities, sehr schnell an Fähigkeiten gewinnen. Und also meine unmaßgebliche Meinung ist, wir sind im Hard-Takeoff. Ein Beispiel, woran man das sieht, früher gab es so Sicherheitsrichtlinien, wo man gesagt hat, also wenn die Maschine schon gut ist, dann dürft ihr ein paar Sachen nicht machen. Ihr dürft sie nicht mit dem Internet verbinden. Ach so, ja, okay. Ja. Oder dann, sie darf sich nicht rekursiv selbst verbessern. Ach so, ja. Und solche Regeln, und die werden gar nicht im klassischen Sinne gebrochen, sondern dieser Wirbelwind der Entwicklung, der ist praktisch so, als gäbe es diese Regeln eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Und dann siehst du auch, wie auch selbst große Labore wie OpenAI einfach sagen, wir iterieren, also wir machen Schritte, schicken es raus, probieren, wie es ist. Und denen passieren dabei ja auch große Produktrelease-Fehler schon, auch erst vor kurzem. Also zum Beispiel mit dem OpenAI, das sich immer bei dir so eingeschleimt hat, das müsste mal durch die Qualitätssicherung eigentlich abgefangen werden. Mhm. So, aber das heißt, leider der Mythos oder die Hoffnung, es ist alles linear und nächstes Jahr ist es ein bisschen besser als dieses Jahr. Nee, nächstes Jahr ist es viel, 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 viel besser als dieses Jahr. Und wenn man es nicht glaubt, soll man sich zurückerinnern daran, wie lange ist es her, dass sowas wie ChatGPT überhaupt released wurde. Und das war ja der erste, der in der Breite eine große Rolle gespielt hat. Es ist nicht lange her.
Absolut.
Ja, also wir sind eigentlich in einem Hard-Take-Off, also so einem Intelligenz-Explosions-Szenario, also Capability-Explosion, das ist nicht eine buchstäbliche Explosion. Und kann man darauf antworten mit, ey, cool, oder oh mein Gott. Ne?
Was würdest du sagen, was sind so aktuell so Anwendungsfälle im Business, die dich staunen lassen, von KI-Modellen?
Also, da gibt es auch eine interessante Beobachtung. Viele Leute denken ja, ich muss jetzt den ganz speziellen Anwendungsfall konstruieren, sagen wir mal, ein quantenphysikalisches Experiment verstehen. Tatsächlich ist aber der ganz einfache Anwendungsfall Chatbot. Mhm. Ist, wenn man darüber nachdenkt, ein totales Wunder, weil das ist ein Produkt, das ist geeignet für eine Milliarde Menschen schon, die damit regelmäßig reden und die unterschiedlichsten Probleme lösen und auch praktisch unterschiedliche Kommunikations- und Persönlichkeitsstile haben. Und trotzdem funktioniert es fantastisch. Ja, das heißt, nicht unterschätzen, auch wenn man sagt in einem Unternehmen, ja, wir haben ja nur ein Chatbot eingeführt. Hey, hallo, ihr habt einen intelligenten Chatbot eingeführt. Und wenn der wirklich gut ist, dann ist das echt viel so. Aber ansonsten, schweinebeeindruckend sind natürlich solche Systeme, die Sprache verstehen, generieren. Kennt man schon ein bisschen länger. Und diejenigen, die jetzt Filme generieren, im Wesentlichen fast vollständig, das ist ein hartes Problem. Früher hattest du einen Physik-Engine, das dafür gesorgt hat, dass wenn in deinem Computerspiel das Auto auf der Straße fuhr, es auf der Straße fuhr, nicht 10 Zentimeter drüber geflogen ist und sowas. Und das ist bei den Systemen alles mit drin. Also, dass du flüssige Videos generieren kannst, holy cow. Dann die tiefe Forschung. Das heißt, wo so ein System, so ein Supercomputer, der sich mal 10 Minuten denkt oder 60 oder er fragt noch 10 andere Supercomputer, ob sie noch ein bisschen mithelfen können beim Denken. Und du, wie du siehst bei Grok oder OpenAI oder Anthropic, je nachdem, was man auch hat, wie man merkt, dass das System viele, viele Alternativen ausprobiert, sehr klug wieder zurückgeht, Widersprüche in seinem Denken findet, die korrigiert und sowas, dass es also praktisch mindestens ein Junior Research Assistant ist. Es ist auch schon ein Medical Doctor. Mhm. Und wir nähern uns natürlich dem Moment, wo das also nicht mehr nur ein Junior Research Assistant ist. Woran man das sieht, das ist vielleicht noch eine nächste Dimension, die berühmten Benchmarks, also die Messverfahren. Ich meine, die Messverfahren, die denken immer, Leute haben ein neues Messverfahren gemacht, das heißt dann hard, sowieso hard. Ja, nach 2 Jahren sind alle diese Werte maximiert, das heißt, das war hard, aber nicht mehr für die neuen Systeme. Es gibt jetzt einen neuen Benchmark, der heißt das letzte Examen der Menschheit, Humanity's Last Exam, und der ist wirklich hart. Zack, fangen die Systeme an, das zu lösen. Oder ein paar Top-Mathematiker, zum Beispiel Terence Tao, ein absoluter Supertyp, ja, ein richtiger Prodigy und sowas und unvorstellbar balanciert und in der Lage, extrem gut zu kommunizieren. Die haben auch nochmal so einen Mathematiker-Benchmark gemacht, der extra hart ist und der nicht im Netz steht, sodass man den nicht vorher lernen kann. Mhm. Und selbst da kriechen diese Systeme jetzt auf einmal in den Prozenten hoch. Und das ist eigentlich das, was mich extrem beeinflusst. Also du hast es nicht vorher lernen können. Es ist von Top-Leuten gemacht, so hart, wie sie nur konnten. Und auch nicht an einem Nachmittag, sondern über mehrere Wochen oder Monate Kollaboration. Es gilt als fast unlösbar, so nächstes Jahr gucken wir mal, ob einer 5% hat und zack, 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 marschieren die Maschinen da hoch. Ja, das finde ich mit am beeindruckendsten.
Und diese Entwicklung, was würdest du sagen, jetzt hören hier sehr, sehr viele Vorstellerinnen und Vorsteller und Führungskräfte zu. Was würdest du sagen, wie geht's weiter und welche Auswirkungen hat das für jetzt Entscheiderinnen und Entscheider? Was sollten die jetzt heute tun, am besten noch, sozusagen dieser Entwicklung hinterherzukommen? Und was bedeutet das auch für, Banken und Finanzen, wenn das runterspezifizieren? Ja. Kannst, weil ihr da vielleicht auch Kunden habt, also total gerne. Was ist da deine Erwartung?
Na gut, also der Megatrend ist diese absolute beschleunigte Intelligenzexplosion und das Fallen von allen möglichen geht nicht Grenzen. Mhm. Ja, also geht nicht, ist in Wirklichkeit noch nicht und auf einmal ist es passiert und es wird ja nie wieder unmöglich. Ist ja nicht so, dass du wieder einen Jesse Owens brauchst, der unheimlich schnell läuft und 20 Jahre ist niemand so schnell wie er, sondern es ist so, die Kinder von Jesse Owens oder der Maschine sind zwar schneller als er selbst. So, das heißt, dass die Ausrede, es geht nicht, die reicht nicht. Es muss wirklich hart und groß nicht gehen. Sonst sollte man sich mit den wichtigen Dingen beschäftigen, vielleicht auch wissend, dass man noch nicht sofort die Lösung haben wird. Aber während man sich rechtzeitig startend auf das Problem gesetzt hat, ist dieser Groundswell wird immer stärker und auf einmal geht es und du hast die Lösung da. Und das heißt, man muss ins Risiko gehen. Ja, letztes Jahr gab es die Early Adopter, könnte man sagen, von vielen Techniken und man musste Kunden noch überzeugen. Dieses Jahr ist es absolut die Pflicht. Es ist wirklich Pflicht, sich mit diesen Systemen zu beschäftigen. Man muss auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Wir geben die ganze Zeit Geld aus für Maschinen, für Experimente und sowas, wo man nicht weiß, ob es geht, aber die verstärken sich. Es ist ein bisschen so, genauso wie es so ist, dass die Intuition einem beim darüber nachdenken, wie die Systeme funktionieren, hilft, ist es auch so, das Glück hilft einem auch ein bisschen beim Bauen. Ja, weil dann klappt es halt auf einmal doch oder man findet einen Nischenfall, der ist ein bisschen langweiliger, aber doch groß, gerade bei einer Bank, sagen wir mal, irgend so ein Compliance-Ding, wo man noch 100.000 Dinger, Verträge oder sonst was rumliegen hat und die muss man mal schnell checken. Kein Mensch will das machen, ja, aber eine Maschine könnte es machen und die macht es auch nicht perfekt. Ja, aber sie gibt einem schon eine approximative Sicherheit oder vielleicht auch eine approximative neue Fähigkeit, zum Beispiel zu suchen nach Kunden, die immer noch was verkaufen kann. Mhm. Ja, also das heißt, die Message ist, man muss sich damit beschäftigen. Wenn man das nicht tut, ist es inzwischen grob fahrlässig. Letztes Jahr hatte man noch eine Ausrede und übernächstes Jahr, da ist es, ich will nicht sagen, da gibt es einen nicht mehr, weil es ist falsch. Es gibt natürlich Firmen, die sind grundsätzlich resilienter und zwar diejenigen, die etwas wirklich herstellen. Ich kann einen Apfel nicht digital kopieren. Ich kann auch einen BMW zwar durch KI etwas billiger und beschleunigter und besser herstellen, aber ich brauche trotzdem noch das Werk, die Metalle, all das. So, das heißt, im Moment haben es die guten alten Bricks und Mortar-Firmen in Zeit etwas leichter als diejenigen, die Professional Services machen. Mhm. Es ist also sozusagen für den generischen White-Collar-Worker gefährlicher als für den Blue-Collar-Worker. So, soll jetzt jede Bank ein Stahlwerk kaufen? Sicher nicht. Ja, aber man muss sich überlegen, welche Sachen sind leichter substituierbar und welche nicht. Und zum Beispiel ist es so, ich bin froh, dass ich mit dir, einem echten Mensch, rede und nicht mit einem Avatar, egal wie gut der Avatar ist. So, das heißt, es, solche Art von Unterschieden, die einen intrinsischen Wert haben, der nicht leicht digital kopierbar ist, da sollte man gucken, ob man welche hat, ob man sie ausbauen kann. Mhm. Das nächste ist ein echt guter Tipp ist, es gibt Assets, die nichts kosten, die wahnsinnig wertvoll werden. weil die Maschinen so gut werden. Ich gebe ein Beispiel. Das sollte ich vielleicht nicht geben, aber weil ich wollte es eigentlich selber machen. Aber jedes Buch heutzutage ist eigentlich ein ungedrehter Film. Und das Drehen dieses Films mit KI kostet vielleicht, je nachdem wie gut man ist, eine Stunde, 20 Stunden, 100 Stunden und kostet vielleicht zwischen $5,000 und $50,000. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Verlag kaufe, der die tollste Weltliteratur hat und darauf vielleicht noch ein Copyright, die aber immer zu teuer war, um sie tatsächlich zu verfilmen oder zu nischig, neuer deutscher Problemfilm oder sowas, auf einmal hast du die IP daran und kannst damit unvorstellbare Werte schaffen. Wobei natürlich, wenn alle gleichzeitig 1 Million Filme produzieren, dann vielleicht auch doch wieder nicht. Aber es ist jedenfalls so, es gibt Assets, die praktisch wach geküsst werden. Es ist ähnlich wie Fracking. Ja, altes Ölfeld, ja, was willst du damit machen? Das ist eine Liability, ne? Mit Fracking nicht mehr. Hm. Und die KI ist sozusagen das ultimative Fracking, auch mit den Gefahren für brachliegende intellektuelle Assets, aus denen man eventuell zauberische Sachen rausholen kann. Und das Gute ist, das ist ja nichts Böses. Fracking hat Nebeneffekte. Du musst immer wissen, wie viel Gas brauche ich und wie viel Gas sollte ich lieber unten lassen, weil Natur kaputt. Aber hier ist es so, eine gute Verfilmung zum Beispiel von einer Literaturvorlage zu erzeugen oder etwas, was in dem Anwendungsbereich deiner Zuhörer liegt, das ist einfach auch total okay. Das macht die Welt besser. Genauso, wie es die Welt besser macht, wenn praktisch jeder Mensch auf der Welt, der ein Smartphone hat, einen echt guten, billigen Doktor hat, der immer da ist, nichts vergisst. Du musst nicht 5-mal deine Patientenakte ausfüllen. Ja. Das heißt, diese Art von Gewinne und auch die Services, die man damit dann bauen und verkaufen kann, die sind tatsächlich echt und positiv.
Wenn du so 5 Jahre vorausschaust oder es versuchst zu tun, was glaubst du, wenn wir diesen Podcast in 5 Jahren machen würden, wo wir dann stehen in Sachen LLMs und KI? Haben wir dann überhaupt noch Wissen, was wir irgendwie, wenn das ganze Weltwissen verarbeitet ist sozusagen, dann was kommt dann?
Naja, also erstmal leider ist es so, dass dieses Denkmodell der sogenannten Singularität, also wo eine künstliche Intelligenz entsteht, die unvorstellbar klug ist und sich selbst verstärkt und auch sehr viel Macht in der Realwelt auf sich vereint, das ist jetzt nicht so dumm, dieses Konzept. Mhm. Also zumindest lokale Singularitätsunfälle, wo so ein Ding mal wild wird, und zwar in der eigenen Firma, die sollte man schon so ein bisschen auf dem Schirm haben. Das Zweite ist, leider ist diese Frage schwer zu beantworten. Viele unserer Kunden fragen mich das wirklich, weil du sagst, Vorstände, Geschäftsführer, die sagen, hey, ich habe einen 16-jährigen Sohn, meine Tochter ist 18 und sie soll auf Top-Uni nach Oxford oder sowas. Aber was soll sie denn studieren? Und das ist halt einfach nicht leicht zu sagen. Ja, die Statistiken sind ja schon hart, wie viel von dem, was gelesen und korrigiert wird, längst KI generiert ist. Also, mein Gott, ich würde sagen, mach etwas, was deinem Herzen entspricht. Das ist eine leichte Antwort, die aber schwer umzusetzen ist. Und ansonsten, der Druck wird einfach enorm. Das nächste ist, ich würde mich in einem Staat aufhalten, der ein so richtig schön, so wie es das klassische Deutschland ist, eine soziale Marktwirtschaft ist. Weil es kann sein, dass das, was man wert war, was verkaufbar war, im Wert stark sinkt. Zum Beispiel unser Wert als Programmierer sinkt massiv gerade. Und das heißt, was machen wir? Und das ist vielleicht auch der Rat, surfe die Welle. Man kann die Welle angucken, sie wird über einen zerbrechen, in jedem Fall. Oder du sagst, na gut, ich passe mich an, ich schaffe mir ein Surfboard, versuche diese KI-Welle zu surfen und Benefits mitzunehmen für mein Unternehmen, für mich selber, die uns im Markt halten. Das ist Pflicht, aber auch möglich und es macht natürlich auch Spaß. Und es ist noch nicht mal so teuer, weil die KI-Prototypen überraschenderweise, die sind oft sehr klein. Da brauche ich ja gar nicht das Stahlwerk für bauen. Ich muss nur darüber nachdenken, wie ich vielleicht die Walzstraße ein bisschen effizienter mache.
Ja.
Also adopted.
Und ich finde auch spannend, was du vorher eben sagtest, eben aus geht noch nicht. Also es wird der Zeitpunkt eben kommen, wo es geht. Und wenn ich dann irgendwie dran denke an verschiedene Technologien, die ja auch sich massiv entwickeln, wie Robotics beispielsweise, und das dann miteinander verknüpfbar ist und ich dann irgendwie mir vorstelle, ich habe einen humanoiden Roboter, der aber so denkt, auf Basis eines KI-Modells, also dann wird es schon sehr spannend, was da noch alles möglich wird.
Das kommt auch. Wir arbeiten auch an den Roboter-Foundation-Modellen und sowas. Das Gute ist, da ist die Forschung noch nicht so weit. Das Schlechte ist aber, die humanoiden Roboter können natürlich alle Schnittstellen dieser Welt bedienen, mittelfristig, die die Menschen bedienen können. Wir bauen gerade so ein paar, gibt es vielleicht auch ein paar gute Videos in 3 Monaten oder so, wie so echt lustige Sachen macht, ja. Aber das heißt, da hat man einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Ja, aber diese Roboterrevolution kommt auch. Natürlich ist es leichter, für einen Staat zu verhindern, dass Roboter präsent sind, weil man die sieht, anfassen kann, als dass eine KI präsent ist, weil die hängt irgendwo auf der Welt auf einer anonym mit einer Bitcoin gemieteten GPU oder einem großen Cluster und redet übers Netz in verschlüsselten Paketen mit einem Endpunkt hier. Du weißt es gar nicht, wie viel KI dein Gegenüber an sein Gehirn angeschlossen hat und im Zweifelsfall mehr als man selbst, wie beim Poker.
Spannend. Ich weiß nicht, ob es in 5 Jahren diesen Podcast noch gibt. Ich hoffe schon. Und wenn, dann sollten wir in 5 Jahren dann nochmal darauf zurückblicken, wo wir dann stehen und was da stattfindet. Ich sag erstmal jetzt hier für heute vielen, vielen Dank für deine wunderbaren Erklärungen, dass du uns da so ein bisschen tiefer mal in die Erlebniswelt, wie funktioniert eigentlich so ein LLM-System, wo könnte es vielleicht hingehen und was es jetzt zu tun mitgenommen hast. Und ich kann nur meine Eingangsworte wiederholen. Es war eine Freude und spannend, dir zuzuhören dabei. Wieder viel gelernt und sag erstmal Danke an dich.
Dann sage ich auch vielen Dank und hoffe, dass ich die Zuhörer nicht gelangweilt habe. Und ich meine, die gute Nachricht ist ja die, spannend ist es in jedem Fall. Ja, und vielleicht noch ein Gedanke, Krisen, ja. Die Corona-Krise hat wirklich Menschen getötet und Werte vernichtet. Diese Befreiung der künstlichen Intelligenz, sozusagen Anwendung, führt eigentlich zu einer enorm beschleunigten Wertschöpfung. Das ist erstmal gut für die Welt, wenn sie es denn schafft, diese Wertschöpfung so zu verteilen, dass sie nicht nur in der Hand von 5 oder 10 Konzernen oder sowas liegt, sondern wo sie auch in den Volkswirtschaften breiter verankert ist, sodass die Mehrwerte, die dort effizienter erbracht werden können, auch von der breiten Bevölkerung auch genossen werden können. Also wie zum Beispiel mit der Gesundheitsversorgung, aber eben auch anders. Aber jedenfalls die Chancen dafür sind nicht schlecht. Es wird ein paar üble Überraschungen geben, ein wilder Ritt wird es in jedem Fall und in diesem Sinne, ja, let's rock.
Genau, vielen, vielen Dank, lieber Henrik, schön, dass du da warst, danke dir.
So long, ciao.
Ja, ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Freude gemacht, wie mir das Gespräch führen mit Henrik und natürlich habe ich wie gewohnt die Kontaktdaten, also dein LinkedIn-Profil, als auch der Link zu seiner Company, unten in den Shownotes verlinkt. Wenn du Lust hast, schau vorbei. Und ich freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder diesen Podcast hörst und ihn abonnierst. Und wenn wir uns dann in 2 Wochen wieder zu einem spannenden Thema wiederhören. Also von dem her eine tolle Woche und auf bald.